Wochenschau.
Hallo und willkommen zur Movie Break Wochenschau. Wir sind zurück aus unserer kleinen Sommerpause, nenne ich es mal. Und ein großes Hallo geht erstmal an den Thomas.
Hallo.
Thomas, frisch ans Werk. Wir haben viel zu tun.
Ja.
Reden wir mal über Men in Black International, der ja seit knapp 2 Wochen in den deutschen Kinos zu sehen ist und nicht allzu gut ankommt. Mhm. Unsere Bewertung hat, glaube ich, 4 Punkte gegeben. Da hat der liebe Sippe sich den Film angeguckt. Eine Bewertung, die ich unterschreiben kann. Und ja, jetzt ist es ein bisschen herausgekommen, dass es wohl sehr schwierig war, diesen Film zu realisieren. Und das erinnert uns ein bisschen an Dark Phoenix. Da war es ja auch so, Film floppt und schon kommen die Nachrichten dazu, dass irgendwas schiefgelaufen ist beim Dreh. Das war bei Men in Black International leider auch so.
Ja. Ich muss zu Beginn sagen, du hast bei mir dieses Jahr viel, viel Kino kaputt gemacht, weil ich mich auf einige Sommerblockbuster gefreut hatte, wie zum Beispiel Godzilla, wie Dark Phoenix und eigentlich auch so ein bisschen Man in Black. Und dann hatte ich mit dir immer geschrieben gehabt und du hast gesagt, der ist auch scheiße.
Also ich würde Man in Black nicht als scheiße bezeichnen, aber schon als sehr enttäuschend. Ja. Und die Dreharbeiten waren wohl wie so Dreharbeiten, wo das Skript wohl täglich geändert wurde.
Genau.
Es ging sogar so weit, dass die beiden Hauptdarsteller Tessa Thompson und Chris Hemsworth persönliche Dialogschreiber engagiert haben, die dann vor Ort ihre Dialoge noch aufgepeppt haben. Und der Regisseur F. Gary Gray, der hat zuvor unter anderem Straight Outta Compton oder den Fast and Furious 8 gemacht, der hatte eigentlich ein anderes Drehbuch favorisiert. Da geht's wohl um eine Beatles-ähnliche Alien-Gruppierung, die zu einem Lebewesen zusammenschmelzen kann. Und das Drehbuch wurde wohl von Insidern als zeitgemäßer beschrieben, aber auch als ein bisschen rauer. Und der Regisseur der Men in Black-Reihe, Walter F. Parks, fand das Drehbuch aber nicht so stark und hat sich halt durchgesetzt, weil er als Produzent auch den Final Cut hatte. Und F. Gary Gray muss wohl sogar mehrfach versucht haben, aus dem Film rauszukommen, was aber nicht geklappt hat.
Ja. Ja. Wie das halt immer so ist, wenn natürlich ein Film richtig gefloppt ist und zwar richtig hart gefloppt ist, und das ist er tatsächlich. Also Men in Black International hatte ein Budget ohne Marketing etc. von 110 Millionen und hat nur in den USA nach 10 Tagen jetzt nur 52 Millionen eingespielt. Und das ist schon echt hart, das ist eine Hausnummer, da wird Sony auch wirklich dran zu knappern haben. Also sie haben schon gesagt, dass sie an Men in Black festhalten werden. Könnte mir tatsächlich sogar vorstellen, dass sie noch einen zweiten Film machen werden. So ein bisschen in der Schwebe. Genau, und dann kommt halt im Nachgang dann erstmal, wer ist schuld? Und da wird jetzt gerade so hin und her geschossen. Ich glaube aber tatsächlich, dadurch, dass es ja damals schon immer auch Gerüchte beziehungsweise Interviews und sowas gab zu Produzent Walter F. Parks, dass der auch als jemand beschrieben wurde, der, wenn er eine Idee von einer Filmumsetzung hat, das auch wirklich durchpeitscht bis in jede Instanz, kann ich mir schon so vorstellen, dass die da wirklich dann auch Schwierigkeiten einfach hatten. Und ich glaube, es kann manchmal funktionieren, dass man vor Ort noch Dinge umschreibt am Drehbuch und vielleicht auch noch so Dialoge ändert. Aber eigentlich ist das der Tod jedes Films, weil dann irgendwie so kein richtiges Konzept mehr da ist. Und ich kann tatsächlich auch Chris Hemsworth und Tessa Thompson verstehen, dass sie dann eigene Dialogschreiber hatten, weil die sich wahrscheinlich irgendwann gedacht haben, an wen sollen wir uns denn jetzt halten? Was sollen wir denn jetzt tun? Und da einfach so einen Riegel vorgeschoben haben. Aber, ja.
Ich muss halt sagen, ich halte das für Dialogschreibern für einen Fehler, weil der Film wirklich das Problem hat, dass diese Figuren Dialoge von sich geben, die einfach zu cool teilweise sind. Es gibt immer diesen schmalen Grat zwischen cool und zu cool, ja, wenn etwas zu gewollt cool ist. Und das finde ich, diese Grenze überschreiten die Dialoge bei Men in Black International sehr häufig.
Ah, okay. Sie sind also nicht die Besten der Besten der Besten, Sir.
Nein. Hab mir den ersten Teil noch mal angeguckt letztens. Sehr schöner Film. Und ich kann auch noch mal den Men in Black Cast mit mir und Pascal empfehlen. Ja. Der bestimmt großartig ist. Ich meine, ich muss es wissen, ich war dabei. Gut, genau. Also
Men in Black International. Ja, und vielleicht noch, wenn jemand Interesse daran hat, an einem Film, wo noch so richtiger Beef am Set war, dann guckt mal die Doku Mein liebster Feind Klaus Kinski.
Oh ja. Ja, das ist aber dann ganz andere Register von Zoff am Set.
Ja.
Also, ja, das ist, ja, aber, ja. Gut, Themenwechsel. Thomas.
Ja, jetzt wird's ein bisschen göttlich.
Ja, Thomas, kennst du das? Du guckst eine Serie und sie gefällt dir nicht. Und irgendwas stört dich dran.
Ja, dann schreibe ich sofort eine neue Petition und sage, es muss entweder neu gedreht werden, abgesetzt werden oder soll verbrannt werden.
Ja, ganz ehrlich, ich finde Petitionen sind ja sehr schön. Wirklich. Und auch sehr wichtig. Und sie können auch viel bewirken. Ja. Aber sobald es um Petitionen im Film- oder Serienbereich geht, kann ich mittlerweile nur noch mit den Augen rollen. Allerdings, die Petition gegen Good Omens, die so ein paar Christen aus den USA gestartet hat, hat mich wirklich zum Lachen gebracht. Thomas, kannst du uns kurz erklären, warum die Petition gegen Good Omens, beziehungsweise für die Absetzung von Good Omens, so witzig ist?
Genau, also ich glaube, sie ist in zweierlei Hinsicht witzig. Also zum einen wegen der Serie an sich, also da zu sagen, das ist quasi Blasphemie. Kann man drüber streiten. Was sie aber tatsächlich nicht geschafft haben, ist die Serie richtig zuzuordnen. Und zwar haben sie ihre Petition damit gestartet, dass Netflix Good Omens absetzen soll. Aber die Serie ist gar nicht von Netflix, sondern sie ist von Amazon Prime oder Amazon Studios. Und die haben da sehr, sehr witzig drauf reagiert, weil die haben dann einen Post auf Twitter gemacht, dass quasi sie dann vorgeschlagen haben, wenn Netflix quasi denn Good Omens absetzen würde, würden sie Stranger Things absetzen.
Großartig. Ich meine, diese die Leute von dieser Christenvereinigung, die haben sich ja dazu jetzt auch geäußert und haben gesagt, das war der Fehler eines Einzelnen. Also nicht die Petition, sondern dass Netflix mit Amazon vertauscht wurde. Sie wollen aber weiterhin daran festhalten. Und was auch so amüsant ist, sie wollen halt die Absetzung der Serie. Was sie aber nicht verstanden haben, ist, dass Good Omens ja eine Miniserie ist, die mit 5 Folgen, übrigens eine sehr schöne Serie, kann ich empfehlen, zu Ende ist.
Ja, und scheinbar haben sie auch niemals Preacher gesehen, weil
ja, das
da haben sie kein Problem mit.
Also, ich habe übrigens, als ich da so ein bisschen recherchiert habe, habe ich einen ganz tollen neuen Streaming-Dienst entdeckt.
Ja.
Du kennst Netflix, du kennst Amazon, du kennst Hulu, du kennst MaxDome, du kennst Sky. Weißt du, was es auch noch gibt, Thomas? Für nur 7,99 im Monat?
Nein.
YesFlix. Okay. Ohne Witz, YesFlix ist ein christlicher Streaming-Dienst, der Inhalte bietet ohne Sex und Gewalt. Da gibt es dann so Knallerfilme wie Santa's Summer House oder Petrus und das letzte Abendmahl oder Der Kompass Gottes.
Boah. Also ich glaube, sofort, wenn dieser Podcast zu Ende ist, werde ich mich einwählen und nur noch das gucken.
Du, ich bin ehrlich, ich habe mein Sky-Account jetzt neulich gekündigt. Ich dachte mir, hey, ich habe jetzt wieder 10 Euro mehr im Monat.
Die kann man noch gleich richtig gut investieren.
Ja, für YesFlix, ja.
Übrigens, eine der populärsten Petitionen, die es mal jemals gab im Filmbereich, war die für 50 Shades of Grey, wo man den Film quasi vorher schon vorwarf, dass er Frauenhass, Missbrauch und Sadomasochismus propagieren wird. Mhm. Aber der Film ist nachher so schlecht geworden, dass das sowieso kein Thema war. Genau.
Ja, wie gesagt, Petitionen, da könnte man mal einen eigenen Podcast zu machen.
Ja.
Und dann werde ich, glaube ich, auch sehr lange abretten drüber. Aber das hier ist die Wochenschau. Da bleiben wir auf dem Teppich. Wobei ich ein bisschen abheben möchte.
Jetzt wird's knallhart.
Jetzt wird's knallhart. Thomas, bist du bereit für ein kleines Gedankenspiel?
Ja, unbedingt.
Stell dir vor, wir schreiben das Jahr 1990. Und Warner Brothers möchte den ersten großen Batman-Realfilm machen seit langer, langer, langer Zeit. Regie führt der damals auch unbekannte Tim Burton. Und Warner Brothers setzt sich durch. Bruce Wayne, aka Batman, wird gespielt von Steven fucking Seagal.
Genau, weil Warner tatsächlich fast Steven Seagal mit bei Batman als Batman gecastet hätte. Und nicht mit Michael Keaton.
Was viele halt nicht wissen, Michael Keaton kommt hier, glaube ich, ursprünglich wirklich aus dem Stand-up-Bereich.
Ja.
Und hat in den 80ern auch ein paar Komödien gemacht, so Mr. Mom und wie sie alle hießen. Und das war damals schon so, also gäbe es damals Internet, hätte Michael Keatons Besetzung als Batman wahrscheinlich fast dieselben Reaktionen hervorgerufen wie jetzt mit Robert Pattinson.
Mhm.
Ja? Internet gab es aber halt noch nicht.
Ja.
Ja? Und Warner wollte halt eben wirklich einen Actionstar haben. Und Warner hat ja wirklich 1988 Steven Seagal entdeckt. Die haben sie ja gleich mit Nico seine Hauptrolle gegeben. Das heißt, der erste Film von Steven Seagal, da hatte er ja gleich die Hauptrolle intus. Und dieser Nico war auch sehr erfolgreich. Und Warner hat ja dann auch später mit Steven Seagal wirklich sehr erfolgreiche andere Actionfilme wie Alarmstufe Rot oder Hard to Kill gemacht. Mhm. Und nach dem Erfolg von Nico wollte Warner halt wirklich, dass Steven Seagal Batman wird.
Ja. Genau, also das war auch tatsächlich sein Schauspieldebüt mit Nico, mit 36 Jahren übrigens. Mhm. Und was ja interessant ist, stell mal vor, der hätte das tatsächlich bekommen und hätte das gemacht, dann wäre seine Karriere natürlich auch gänzlich anders verlaufen. Also er hätte, glaube ich, schon andere Filme gemacht,
ja,
und andere Angebote bekommen und hätte natürlich auch ein anderes populäres Feedback gehabt. Vielleicht wäre er dann ja der Birdman geworden.
Da gibt's eine Kleinigkeit.
Ja.
Die das so ein bisschen zerstört. Eine winzige Kleinigkeit. Steven Seagal kann die Schauspieler.
Ja, ja. Aber das wusste damals noch keiner.
Ja, und vor allem damals, dieser Batman-Anzug war ja auch total steif. Ich meine, der Michael Keaton konnte auch nicht mal seinen Kopf bewegen. Ja. Ja. Aber ganz ehrlich, ich stelle mir gerade Batman vor, wo dann hinten im Hinterkopf noch so ein kleines Loch ist, damit der Ferse schwarz rausgucken kann. Also, ich muss aber ehrlich sagen, ich kann Warner verstehen, dass sie es in Erwägung gezogen haben. Ich bin aber trotzdem sehr dankbar, dass sie es dann doch nicht gemacht haben.
Ja, also Michael Keaton war definitiv die beste Wahl dafür.
Definitiv, definitiv, ja. Und ich meine, Steven Seagal, was macht er heute? Dreht weiterhin Filme, also mit Doubles, ja.
Und ist Friedens- und Kooperationsbotschafter zwischen Russland und der USA. Er ist ja mittlerweile auch russischer Staatsbürger.
Ja, total toll. Den letzten Steven Seagal-Film, den ich zum Viertel geguckt habe, ich weiß gar nicht mehr, hieß hier Mercenaries of Death Justice oder Justice of Law oder die heißen ja alle gleich. Da war es wirklich so, dass man wirklich erkannt hat, dass der sich bei einer Dialogszene hat dubeln lassen. Da hast du genau gesehen, das ist nicht Steve Seagal, der da hinten zu sehen ist.
Also, ja. Aber das ist ja mittlerweile auch sein Markenkonzept, hätte ich fast gesagt. Er wird ja dann irgendwie meistens in Osteuropa kurz eingeladen für den Dreh. Da ist er dann irgendwie ein paar Tage. Da drehen die dann die Shots, wo man sein Gesicht sieht und der Rest wird dann mit Double und sonstigen dann irgendwie nachgedreht. Und schon ist der Film fertig.
Ja. Wir müssen irgendwann mal Steve Seagal-Podcast machen.
Oh, unbedingt.
Das wird bestimmt sehr lustig.
Genau, ich habe ihn ja zuletzt in China Salesman gesehen. Das war auch furchtbar.
0,5 Punkte beim Movie Break.
Ja.
Und das, obwohl Mike Tyson mitspielt. Also das müsst ihr mir noch mal erklären. Ich habe nicht gesehen, aber steht auf meiner Watchliste ganz oben jetzt.
Okay. Lohnt sich total.
Ja. Spaß beiseite, kommen wir mal von Steven Seagal zu Pixar. Mir fällt gerade keine gute Überleitung dazu ein, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube, es gibt auch keine.
Ja. Pixar hat einen neuen Film angekündigt, der in den USA bereits im Juni, Juli 2020 erscheinen soll. Also knapp 4 Monate nach Onward. Da haben wir ja, glaube ich, vor 2 Wochen drüber geredet. Bislang hat Pixar allerdings jetzt nur zu dem neuen Film, der Soul heißt, ein Logo veröffentlicht und eine sehr krude Inhaltsangabe, beziehungsweise eine Umschreibung, die mich so ein bisschen an Alles steht Kopf erinnert. Denn es geht wohl darum, dass der Film erklären möchte, wie wir Menschen eigentlich so zu unseren Leidenschaften kommen, zu unseren Hobbys, ja? Hast du da eine Vermutung, was uns da erwartet?
Also ich würde auch eher so Richtung Alles steht Kopf oder auch so ein bisschen in Verbindung mit Coco, also quasi irgendwie auch so das Jenseits, die Seele an sich, ne? Mhm. Und kann mir das sehr gut vorstellen und ich glaube, Pixar wird da schon irgendwas Cooles draus machen.
Ja. Regie führt übrigens Pete Docter, der seit dem Rauswurf von John Lasseter der, ich glaube, Chief Creative Officer ist. Und Pete Docter ist immer so der Mann bei Pixar für die etwas verkopften Sachen. Also der hat Oben gemacht, aber eben auch Alles steht Kopf. Mhm. Und Alles steht Kopf ist ja mein persönlicher Lieblings-Pixar. Deswegen bin ich sehr, sehr neugierig auf Soul.
Ja, genau. Und nächstes Jahr werden wir dann quasi 2 Filme von Pixar erwarten dürfen. Das ist dann einmal Onward, über den wir gesprochen hatten, am 6. März, also zumindest in den USA und dann jetzt Soul am 19. Juni. Und dann gibt's noch 3 bislang nicht veröffentlichte Titel, die dann 2021 und 2022 kommen werden.
By the way, auch beides neue Pixar-Filme, die keine Sequels sind.
Ja.
Ja? Das ist doch schon mal schön.
Kein Cars 4.
nein. Cars 4 will kein Mensch. Okay, bleiben wir nochmal bei Disney. Disney wird jetzt Avengers Endgame noch einmal in die Kinos bringen. Jetzt denkt man sich so, hä? Der läuft doch noch. Ja, aber er läuft halt nicht mehr so gut. Das heißt so, die Halbzeit ist vorbei. Und jetzt bringen sie ihn noch mal in die US-Kinos mit zusätzlichen Szenen. 8 Minuten mehr soll es sein. Das meiste muss aber wohl ein Stan Lee-Tribute sein, was wohl, glaube ich, dann an den Abspann dran geheftet worden ist. Ja. Warum macht Disney wohl das?
Weil sie noch 39 Millionen US-Dollar brauchen, um Avatar vom Thron zu stürzen. Der All-Time-Kino-Start. Aber zumindest unbereinigte Inflation, weil wenn es danach gehen würde, wäre immer noch vom Winde verweht auf Platz 1. Ich glaube mit irgendwas bei 4 Milliarden. Ja, genau, irgendwas bei der Summe. Genau, also sie wollen halt quasi noch mal ein bisschen Cash generieren und sagen halt, wir packen ein paar Szenen mit rein. Jetzt könnte man natürlich meinen, das Cheaten ist vielleicht auch in einer gewissen Form. Allerdings war halt Titanic, der jetzt auf dann Platz 3 aktuell ist, als auch Avatar, der zumindest aber 20 Minuten längere Fassung hatte, auch noch mal im Kino später. Allerdings nicht gleich nach dem Kinostart noch mal.
Ja, das stimmt schon. Aber ich finde, also mich stört's jetzt nicht, ob jetzt Avatar Platz 1 ist oder Endgame, ist mir Wurst. Ja.
Ja. Zumal Avatar jetzt eh zu Disney gehört.
Genau. Also Disney wird's ja nicht egal sein, aber ich glaube, dass Marvel Studios schon den Thron wollen und von mir aus sollen sie den auch bekommen. Es ist halt schon irgendwie seltsam, dass sie so läppsch machen, weißt du, weil diese 8 Minuten, okay, Stan Lee Tribute ist immer gut, keine Frage.
Ja.
Aber ja, ich meine, okay, sie wollen damit, glaube ich, auch Spider-Man Far From Home bewerben, der ja als offizieller Endpunkt der dritten Phase des MCU gilt.
Der es aber, glaube ich, nicht nötig hätte, noch mal vorher den anderen zu zeigen.
Ja, glaube ich auch nicht. Aber ich bin gespannt, ob sie es schaffen, 39 Millionen, ob sie da noch mal rein. Mal gucken. Es wird knapp, glaube ich. Ich fände es aber ulkig, wenn dann im halben Jahr heißt, übrigens, kurz bevor Avatar 2 in die Kinos kommt, bringen wir Avatar 1 nochmal in die Kinos.
Dü-düm.
Ja. Ja, okay, gut. Das wären so unsere News gewesen.
Mhm.
Kommen wir mal zu den Kinostarts. Was läuft denn seit letzter Woche Neues im Kino? Fangen wir mal an mit ein iranischer Film, glaube ich.
Ja, genau.
Den du geguckt hast für uns. Eine moralische Entscheidung. Mhm. Übrigens der bestbewerteste Neustart der Woche mit 6,5 Punkten. Thomas, was kannst du uns zu einer moralischen Entscheidung sagen?
Ich bin ja mittlerweile großer Fan von im iranischen Kino, weil die ganz anders an Filme herangehen, als wir das vielleicht gewohnt sind. Also da wird viel aus dem Auto heraus gefilmt beispielsweise, weil das Auto immer noch so ein Symbol von Freiheit ist. Und dieser Film ist im Beginn auch so sehr auf das Auto fixiert, weil es gibt einen Arzt quasi, der gut betucht ist und der fährt eines Tages dann auf der Autobahn umher und stürzt ein Motorrad um oder ein Moped mit einer Familie drauf. Und da ist unter anderem bei der Familie ein Junge dabei, der eine Kopfverletzung dann bekommt und als der Arzt dann am nächsten Tag, also er versucht das dann quasi zu beschwichtigen, keine Polizei und sowas alles und alles ist in Ordnung, untersucht den Jungen auch nochmal und sagt so, okay, denen geht's gut und die fahren dann nach Hause, sollten aber trotzdem nochmal ins Krankenhaus fahren, das machen sie aber nicht und am nächsten Tag, als er dann wieder in der Klinik ist, wird er damit konfrontiert, dass der Junge tot ist und er stellt sich dann die ganze Zeit die Frage, ist das mein Verschulden gewesen? Also dieser ganze Film dreht sich dann tatsächlich um Schuld und Sühne und Fragen von Moral, aber mehrere Fragen von Moral auf verschiedenen Ebenen, weil dann auch dann der Vater des Jungen dann plötzlich im Fokus steht. Und es gibt kein klassisches Gut- und Böse-Schema. Und das, finde ich, macht der Film richtig gut. Er ist kein Überkracher, er ist auch kein Drama-Highlight, nenne ich es mal, aber wirklich ein Kleinod. Und man unterstützt damit natürlich auch nochmal Vahid Jalilvand. Ich hoffe, ich habe es jetzt halbwegs richtig ausgesprochen. Und gerade iranische Filmemacher sollte man da sehr, sehr gut unterstützen. Ja. Daher von mir aus eine klare Empfehlung. Wenn es nicht im Kino ist, unbedingt im Heimkino später gucken. Das lohnt sich.
Okay. Der nächste Film ist das krasse Gegenteil. Es ist eine US-amerikanische Rom-Com mit Charlize Theron und Seth Rogen. Und der Film heißt Longshot. Der Jakob hat sich den für uns angeguckt und hat nur mittelmäßige 5 Punkte gegeben. Und ich möchte da mal reingrätschen. Ich habe Longshot auch gesehen.
Du siehst das anders, genau. Hau mal raus.
Ich sehe es anders. Also ich kann von meiner Warte nur aussagen, ich habe seit ewiger Zeit im Kino bei einer amerikanischen Komödie nicht mehr so viel und so laut gelacht wie bei Longshot. Also meine Empfehlung, es ist wirklich eine der bislang größten Überraschungen für mich des Jahres, dass ich so viel Spaß in dem Film hatte, hätte ich nicht gedacht. Seth Rogen ist super, Charlize Theron hat eine unglaublich tolle Szene, wo sie telefoniert, mehr sage ich nicht. Also Leute, wenn ihr ein bisschen was für Komödien aus dem amerikanischen Bereich übrig habt oder auch Rom-Coms mögt, guckt euch Longshot an. Da werdet ihr wirklich gut bedient, auch wenn der Jakob das etwas anders sieht. Aber meine Empfehlung, mein Film der Woche ist wirklich Longshot.
Okay. Beim nächsten Film hast du, glaube ich, keine Empfehlung. Ein blutiges Battle Royale aus Deutschland, habe ich in der News geschrieben.
Ja, ja, ja. Tal der Skorpione. Tja, vorweg. Ich finde, solche Filme verdienen immer Lob, weil bei Tal der Skorpione handelt es sich ja wirklich um Independent. Das wurde wirklich mit eigenem Geld gemacht. Da haben wirklich Leute ihre Freizeit, ihre Energie reingesteckt und haben da irgendwie 3-4 Jahre lang dran gearbeitet. Ich finde wirklich, das verdient Respekt. Trotz allem ist das Endergebnis unanschaubar.
Und das trotz Martin Semmelrogge und Ralf Richter.
Ja, und Claude Oliver Rudolph und Michaela Schäfer und wie sie alle heißen. Also der Film ist furchtbar. Es tut mir wirklich leid. Aber ich möchte dem halt Respekt entgegenbringen und ich tue es auch. Aber das kann man sich nicht geben. Also wirklich, das ist wirklich so die schlimmste Art von Schund, die es gibt. Furchtbarer, furchtbarer Film. Wobei, was ganz wirklich ist, sie haben ihn von der FSK prüfen lassen in einer in der Kinofassung, die irgendwie, glaube ich, 105 oder 110 Minuten geht. Und die FSK hat gesagt, nee, sorry Leute, ihr bekommt keine Freigabe. Ist zu brutal.
Das ist interessant, ja.
Ja, dann haben sie den Film nochmal eingereicht im Director's Cut mit 131 Minuten, also länger. Und siehe da, 18er Freigabe. Und sie haben keine Gewaltszenen rausgelassen. Sie haben sogar noch welche, glaube ich, integriert. Und das liegt wohl daran, weil verschiedene Gremien sich den Film angeguckt haben. Das heißt, wenn ihr Teil der Skorpione gucken wollt, dann geht gerne ins Kino. Aber ich habe euch gewarnt. Und wenn ihr auf die Heimkino-Veröffentlichung wartet, kann es durchaus sein, dass der im Heimkino halt irgendwie auf dem Index landet. Ja. Er hat nämlich durchaus ein paar brutale Szenen, wobei ich jetzt nicht finde, dass der irgendwie auf dem Index gehört, aber seine 18er Freigabe hat er zu Recht. Nichtsdestotrotz wirklich für mich bislang der Unfilm des Jahres. Leider.
Schade eigentlich.
Ja, kannst du dir gerne angucken.
Ja. Nein. Okay, dann der letzte Start, den wir zumindest kritisiert haben diese Woche, war Brightburn. Quasi ja. Von David Jarachowski und quasi so eine umgekehrte Version eines Supermans.
Ja, ja, ich habe die Kritik geschrieben und ich war sehr gespannt auf den Film, weil ich es immer faszinierend finde, weißt du, du nimmst so ein Detail und veränderst es und schon wirkt das Ganze frisch. Mhm. Ja, was wäre, wenn Superman böse wäre? Zack, und schon ist es interessant. Ja. Und Brightburn ruht sich ein bisschen zu sehr auf der Prämisse aus, finde ich. Ist sehr brutal, hat aber eine FSK 16-Freigabe. das Ende ist interessant, weil es so die Tür öffnet für eine Fortsetzung. Und nach dem Ende hätte ich auch Bock drauf. Nichtsdestotrotz ist das so ein Film, der, ganz ehrlich, im Heimkino, wirklich. Im Heimkino könnt ihr euch den gerne angucken, da macht ihr nichts falsch mit. Aber im Kino ist er jetzt, glaube ich, keine 10 Euro wert.
Okay. Übrigens eine kleine Empfehlung für Comic-Fans, die jetzt mal eine erfrischende andere Version von Superman entdecken wollen. Guckt euch mal Superman Red Sun an, weil da landet Superman nämlich in der Sowjetunion und wird quasi das Vorzeigeobjekt, hätte ich fast gesagt, der Sowjetunion, quasi des Kommunismus. Ja. Sehr interessante Version.
Gut, kommen wir zum Trailer. Mhm. Fangen wir mal an mit dem finalen Trailer zur dritten Staffel Stranger Things. Und der Trailer offenbart jetzt endlich, wer der Bösewicht ist.
Ja. Wir spoilern ja, nicht. Nein. Aber guckt euch gerne den Trailer an. Also ich muss sagen, ich war bisher bei der dritten Staffel noch nicht so gehypt wie bei den Staffeln davor. Nachdem ich jetzt aber den Trailer gesehen habe, bin ich richtig heiß drauf. Und ich glaube, dass auch die bisherigen Kritiker, weil da haben wir einige von auf Movie Break von den Autoren, die Stranger Things irgendwie nicht so geil finden. Kann man machen.
Hallo.
Ja, genau. Die werfen der Serie vor allen Dingen so Nostalgie-Trip vor, ne? Also, dass sie einfach dann immer so Nostalgie-Scheiß reinschmeißen und dann sich darauf ausruhen. Und ich glaube, das wird in dieser Staffel anders, weil das Setting irgendwie ganz anders wird und es wird noch düsterer und es hat so eine gefühlte Weltuntergangsstimmung. Das gefällt mir jetzt schon. Da habe ich total Lust drauf und bin sehr gespannt. Und es geht auch bald los. Ab 4. Juli können wir dann schon die Staffel auf Netflix gucken.
Ja. Und es wird bestimmt wieder ein riesengroßer Erfolg werden.
Ja.
So, ob der nächste Film ein Erfolg wird, weiß ich nicht. Aber ich mochte den Trailer. Wir reden über die Horrorkomödie Ready or Not. Es geht darum, dass eine Braut die Hochzeitsfeier mit ihren Ehegatten gerade vollzieht. Und dann kommt heraus, die Familie des Ehegatten hat da so ein Ritual. Und zwar einen Spieleabend. Und sie beginnen den Spieleabend mit einem Versteckspiel. Und wie die Braut leider feststellen muss, ist dieses Versteckspiel ziemlich tödlich. Und ja, ich habe die Prämisse gelesen. Dann dachte ich, ich wusste, was kommt. Und dann habe ich den Trailer gesehen und war angenehm überrascht. Thomas, wie ging es dir?
Genau, mir ging das genauso. Ich hatte dann auch erst gedacht, so klingt jetzt irgendwie nicht so geil. Aber ich muss sagen, als Horrorkomödie hat mich dieser Trailer sowas von abgeholt. Tucker und Dale sagte ja auch was wahrscheinlich, den hast du ja auch gesehen. Ja. Und daran habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt. Also nicht von dieser Ausgangsprämisse, sondern von dem Gefühl her, einfach eine richtig gute Horrorkomödie erleben zu dürfen. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt drauf und der Cast ist auch ganz nett. Und wenn das noch halbwegs blutig ist, bin ich auf jeden Fall dabei.
Ja. Ready or Not hat leider noch keinen deutschen Starttermin. Kommt von Fox Searchlight. Ist das ein Disney-Film? Aber ich glaube, er könnte nach Deutschland ins Kino kommen. Aber definitiv auf DVD dann später.
Ja.
Gut, kommen wir dann mal zu dem dritten Trailer. Wieder eine Serie. Eine Serie, auf die wir beide uns schon sehr freuen.
Oh ja.
Denn sie verbindet das, was wir Guilty Pleasure-mäßig lieben, nämlich Superhelden, Gewalt und Spice Girls.
Genau. Die Amazon-Serie The Boys, die verfolge ich jetzt schon seit letztem Jahr, glaube ich, mittlerweile. Als so die ersten Bilder kamen mit Carl Urban in der Hauptrolle. Und da hatte ich immer schon gesagt, okay, das klingt total cool, diese Prämisse, quasi so ganz typische Normalos, die sich zusammenrotten, um Superhelden zu töten, weil diese Superhelden wie Götter verehrt werden und bei denen alles durchgeht und die tatsächlich zwischendurch auch öfter mal Unschuldige töten, was in diesem Trailer sehr explizit auch gezeigt wird. Also guckt ihn euch gerne an, der ist sehr blutig. Und dann quasi unter der Regie von Carl Urban in seinen Charakter so eine kleine Bürgerwehr gründen und versuchen, diese Superhelden umzubringen. Und das kommt halt von Comic-Preacher und Schöpfer Garth Ennis, ne? Genau. Und ich habe da total Bock drauf. Das wird meine Serie nächsten Monat, weil ab dem 26. Juli wird sie auf Amazon Prime zu sehen sein.
Ich muss sagen, eigentlich sind die Trailer so aufgemacht, so richtig auf cool getrimmt und brutal und edgy und so. Eigentlich so Sachen, wo ich denke, ach Leute, das ist irgendwie viel zu zwanghaft, aber es funktioniert trotzdem. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht einfach, weil ich so ein kleiner Carl Urban Fanboy bin.
Ja.
Ich hoffe ja immer noch insgeheim auf eine Fortsetzung von Dread.
Ja? Aber vielleicht kriegen wir Dread danach in Serie.
Gerne, wenn es an den Film rankommt, gerne. Aber wie gesagt, ich freue mich auch auf die Serie. Ob sie dann so gut ist wie die Trailer, das müssen wir sehen. Aber der Trailer macht Bock. Trotz genau. Spice Girls Musik.
Und ja, und spätestens als ein Laser aus den Augen schießendes Baby gezeigt worden ist, war die Serie sowieso für mich da. Also, die wird geguckt.
Ja, definitiv. Gut, dann haben wir noch einen Trailer übrig.
Ja.
Und ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder anfange zu weinen. Weil das war der schönste Trailer. Und die Presse hat auch geschrieben, dass der Film der schönste Film ist seit Dekaden. Und der heißt The Peanut Butter Falcon. Und Thomas, kannst du uns sagen, worum es darin geht?
Ja, ich versuch's mal. Genau, also die Geschichte erzählt von Zack, der seinen Lebenstraum erfüllen möchte und Wrestler werden möchte. Klingt jetzt eigentlich recht simpel. Das Problem ist, oder ist eigentlich nicht ein Problem, aber es ist ein gesellschaftliches Problem, der junge Mann hat Down-Syndrom und
Down-Syndrom?
Also Down-Syndrom und wird quasi auch nicht gelassen. Ne? Also wird auch eingesperrt und er muss dann erst flüchten, nachdem er geflüchtet ist und sich quasi auf so eine Wrestling-Schule bewerben möchte, da will er dann hin, begegnet er halt dann unter anderem den Redneck Tyler, gespielt von unserem Liebling Shia LaBeouf. Und genau, da beginnt er quasi das Abenteuer.
Ja. Ich finde die Geschichte an sich echt schön. Ja, aber der Trailer ist halt wirklich, ich glaube, das hat der Yumik geschrieben im Kommentar, so eine Aneinanderreihung von sämtlichen US-Independent-Film-Klischees. Ja. Es ist der Wahnsinn. Es ist, also ich guckt euch den Trailer an. Ich hoffe sehr, dass der Film vielleicht nicht das ist, was er zu sein scheint. Denn,
also zumindest gesagt, nach den ersten Kritiken auf jeden Fall soll er gut sein. Mhm. Und aber ich gebe dir recht, also dieser Trailer ist ätzend.
Ja. Ja, also das ist wirklich so ein Trailer, der ab Minute oder nee, ab Sekunde 10, die so ins Gesicht schreit, jetzt heul endlich, du Sau.
Genau.
Ja? Und dabei hat der Film eine total tolle Besetzung. Also er hat Shia LaBeouf, er hat Dakota Johnson, er hat Bruce Dern, er hat John Bernthal. Ja. Wirklich, also wirklich gut klingt das. Aber was man so sieht, sieht das halt wirklich nach so Tränenzieher-Film-Deluxe aus, aber der übelen Sorte.
Genau, ich weiß ja auch nicht, an welches Marketingstudio sie da rangetreten sind. Und ich glaube, das Pitch lief so ab, dass sie gesagt haben, Drama, wir brauchen mehr Drama.
Drama,
ja. Und das ist das Ergebnis daraus geworden.
Man muss ja auch sagen, das ist von einem relativ kleinen US-Studio, Roadside Attractions. Das ist jetzt kein großer Major-Player dahinter. Deswegen hat der Film noch keinen deutschen Starttermin. Und ich glaube, in den USA hat er auch nur einen sehr limitierten Kinostart. Ja. Ich hoffe aber trotzdem, dass er nach Deutschland kommt, denn er interessiert mich schon. Denn die Geschichte an sich, warum nicht? Und vielleicht schafft man es ja mal, Down-Syndrom oder Leute mit einer Behinderung nicht immer so als typisches Opferlamm darzustellen, ja, die man halt lieb haben muss. Ja?
Genau, das wäre ganz gut. Und ich mag Shia tatsächlich. Ich sehe den gerne im Film.
Ich auch. Ja, das stimmt. Ja, das wär's. Sind wir durch.
Ja, haben wir es geschafft.
Ja, dann danke fürs Zuhören. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Wie gesagt, vor letzte Woche haben wir eine kleine Pause gemacht. Wer wissen will, warum, ich empfehle den Drunkcast. Aber anhören auf eigene Verantwortung. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Kommentiert fleißig. Wenn ihr das auf iTunes, Deezer oder irgendwelchen anderen Podcast-Plattformen hört, würden wir uns sehr über eine gute Bewertung freuen oder auch über einen Kommentar. Wir haben übrigens jetzt einen Kommentar bei Podigy bekommen, den haben wir aber nicht freigeschaltet. Da hat jemand geschrieben zu unserem Black Podcast, weißt du noch, was da geschrieben wurde?
Jetzt hört mal auf mit dem Scheiß oder sowas? Nee.
Ist irgendwie sowas, hört auf mit dem Scheiß, es nervt, ja.
Ja, genau.
Das war sehr nett. Das ist genau den Elan, den wir wollen. Ja.
Das und geschrieben wurde er von LOL.
LOL, ja. Lieber LOL, wenn du das hörst, wir haben den Kommentar nicht freigeschaltet, aber wir haben ihn gelesen und wir haben ihn gespürt und er hat uns Mut gegeben.
Genau.
Und dank dir machen wir weiter. Wir waren kurz vorm Aufhören, aber jetzt ziehen wir es weiter durch. Okay, von meiner Seite war's das. Adios, amigos. Und Thomas, du hast das letzte Wort.
Genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Genau, schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwas von der Woche euch gefallen hat oder wenn ihr noch Lieblingsnews hattet. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, und bis dahin viel Spaß beim Weitergucken.